Wie ist es, der Stasi auf der Spur zu sein?
Wie es ist, das ist eine Herausforderung, eine sehr interessante, sehr tragische und mit vielen, vielen persönlichen Schicksalen verbundene Herausforderung, die wir uns in den 90er Jahren im Team sozusagen, der wir uns in den 90er Jahren im Team gestellt haben. Es galt sozusagen die politische Justiz in der DDR, konkret in der Region, also im damaligen Bezirk Halle, aufzuarbeiten, die Schicksale zu dokumentieren und damit natürlich auch verbunden der Staatssicherheit auf der Spur zu sein, wobei nicht unbedingt in erster Linie im Vordergrund die Stasi-Aktivitäten standen, zwangsläufig natürlich damit verbunden. In erster Linie ging es und geht es um Einzelschicksale, um diejenigen Menschen, die Stasi-Verfolgung, Inhaftierung erdulden mussten, um die Familien, um die Angehörigen, um alles, was sich damit verbindet an tragischen, oppositionellen, widerständigen Verhalten und an Unrechtmäßigkeiten, die damit auch verbunden waren und in massiver Form zutage getreten sind. Ja, mein Name ist André Gurski. Ich komme aus Lutherstadt-Eisleben, gebürtig im Mansfelder Land in Sachsen-Anhalt. Habe an der Martin-Luther-Universität studiert, Philosophie und Geschichte. Und seit Mitte der 90er Jahre sind wir dann damit beschäftigt, die Gedenkstätte in Halle aufzubauen, oder waren wir damit beschäftigt, aufzubauen. Und leider von dieser Gedenkstätte war ich dann 20 Jahre.
Roter Ochse.
Roter Ochse, genau.
Heißt so die Gedenkstätte.
Das. Roter Ochse heißt die Gedenkstätte. Das ist ein altes preußisches Zuchthaus aus dem 19. Jahrhundert, 1842 eröffnet. Hat eine sehr, sehr interessante Justizgeschichte, ist verbunden mit sehr, sehr vielen Einzelschicksalen, sowohl krimineller als auch politischer, ethnischer, rassistischer Art der Verfolgung. Es geht um Menschenrechtsverletzungen, es geht um preußische Justiz, es geht um die Weimarer Republik, um die NS-Zeit, die nach 45er Zeit der sowjetischen Besatzung und derzeit des Ministeriums für Staatssicherheit, also eine lange Geschichte, wobei sich die Gedenkstätte auf die Dokumentation und die Aufarbeitung der Zeit der Diktaturen beschränkt, das heißt also 1933 bis 45 und 45 bis 89.
Mein Name ist Sebastian Böhm und ich muss fairerweise sagen, Sie haben bei Ihrer Vorstellung einen Doktor weggelassen. Sie haben noch einen Doktortitel.
Ja, ich habe noch einen Doktortitel. Das ist allerdings erst sehr, sehr spät möglich gewesen. Und zwar habe ich diesen Doktortitel erst seit 2010. Da habe ich an der Martin-Luther-Universität, dort, wo ich mal früher studiert hatte, zu DDR-Zeiten, eine Promotion einreichen können zur politischen Justiz in der DDR. Konspirative Justiz habe ich das damals bezeichnet, weil es war eben eine geheimdienstliche Justiz, die wirklich in der DDR gewirkt hat, in allen Belangen. Es gab nichts, wenn man das heute manchmal so jüngeren Menschen erklärt, wie das in Kriminalfolgen zu sehen ist, der Staatsanwalt ermittelt. Das war natürlich bei der Geheimpolizei in der DDR nicht so. Es gab ein eigenes Untersuchungsorgan, das war das Ministerium für Staatssicherheit, und zwar für all diejenigen Sachen und Fälle, die für das MFS relevant waren, also gegen Regimegegner und die man dafür hielt.
Wenn Sie eine Stasi-Akte vor sich liegen haben, wie gehen Sie dann vor? Gibt es da einen Ablauf, den Sie immer machen?
Na, es galt erstmal, dass die Stasi-Akten, das ist so ein Problem. Es gab eine mehrfache Aktenführung und man muss, was eben auch wenig logischerweise bekannt war, das ist erst im Laufe der Stasi-Unterlagenbehörde selbst, die sich ja in Berlin unter Joachim Gauck dann gebildet hat, war sozusagen der erste Leiter dieser Behörde und in den Außenstellen der damaligen DDR-Bezirke dieser Aktenbestand war mehrfach präsent. Man hat also geheimdienstliche Informationen im Geheimdienstlichen belassen und hat in den politischen Strafverfahren nur das an die Staatsanwalt gegeben, was das MFS für richtig befand. was man eben dem Staatsanwalt zur Verfügung stellte. Das MFS hat ermittelt, der Staatsanwalt hatte eigentlich nichts zu melden. Und es ist interessant, wie das selbst entlarvend von hohen Stasi-Offizieren selbst reflektiert wurde, noch im Jahre 1989, diese Vorgehensweise, weil die ist ja eigentlich fast unglaublich und schwer nachvollziehbar, wie sowas funktionieren konnte. Es gab einen General, Stasi-General Martin Weigert, das war auch zugleich der erste Leiter der Länderverwaltung des damaligen Landes Sachsen-Anhalt. Das Land gab es ja noch bis 1952. Und er wurde später Stellvertreter des Ministers für Staatssicherheit. Er hat als Rentner sozusagen im Sommer 1989, kurz vor dem Ende der DDR, eine Rede vor jüngeren Stasi-Offizieren gehalten. Und in dieser Rede bringt er zum Ausdruck das, was politische Justiz in der DDR kennzeichnet, die konspirative Seite. Er sagt dort, wir haben damals mit der Staatsanwaltschaft in Halle sehr gut zusammengearbeitet und beschreibt die personellen Verquickungen zwischen Geheimdienst und Staatsanwaltschaft, dem Ermittlungsorgan und der Justizseite. Und sein prägender Satz, mit dem er seine Ausführungen abschließt, heißt sinngemäß, wir haben festgelegt, was herauskommen muss, und das hat auch geklappt. Das ist eine Rückschau auf die ersten Jahre, die aber prägend war für 40 Jahre DDR-Geschichte. Das MFS war zielorientiert und hat entschieden in sogenannten Abschlussvarianten, wie mit dem betreffenden Inhaftierten zu verfahren ist. Und nicht jeder, der verfolgt wurde, nicht jeder, der eine Stasi-Akte hat, ist inhaftiert worden. Es gab viele andere Methoden, um gegen Menschen vorzugehen, gegen die das MFS oder die politische Führung in der DDR, es konnten auch SED-Mitglieder selbst sein, wie man gegen die Menschen vorgeht. Und da möchte ich einen zentralen Begriff nennen, der nennt sich, oder der heißt Zersetzung feindlich negativer Elemente. Das steht so direkt in den Stasi-Akten drin. Und man hat also mit dieser Zersetzungsmethode, die auf die Zerstörung der Persönlichkeit abzielten, die Menschen versucht, ja, klein zu machen, niederzuhalten, ins Ausland zu drängen, auszubürgern, im extremsten Fall zu inhaftieren, zu verurteilen, zu Gefängnishaft. Aber man hat eben auch Familien zerstört, hat die Kinder von den Familien entfremdet. Also die Zersetzungsmethoden, das war ein ganzes Arsenal menschenfeindlicher, verachtungswürdiger Methoden, mit denen der Geheimdienst den sogenannten politischen Untergrund, man sprach von politischer Untergrundbewegung und von politisch-ideologischer Diversion, eben bekämpft hat. Und wenn wir heute solche Stasi-Akten auf dem Tisch haben, muss man eben immer dabei beachten, es ist die Sprache eines Geheimdienstes. Also wenn dort in den Aussageprotokollen beispielsweise berichtet wird, ich habe dies und jenes gemacht, und das ist nicht in der Regel die Aussage des Betreffenden, sondern das ist das Verschriftlichte des Untersuchungsführers, der natürlich mit seinem Sprachstil das Ganze publik machen konnte für die Staatsanwaltschaft, für einen öffentlichen Prozess.
Gibt es einen Fall oder eine bestimmte Akte, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Das ist eine Akte, die mich quasi bis heute beschäftigt. Und ich sage deshalb beschäftigt, weil wir jetzt unmittelbar vor dem 70. Jahrestag der Erinnerung an den Volksaufstand in der DDR stehen. Der 17. Juni 1953, hier in der Bundesrepublik jahrelang Feiertag gewesen. Und es ging damals den Akteuren des 17. Juni mit ihren Streiks, Demonstrationen und den Forderungen nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern insbesondere auch um die Frage der Wiederherstellung der deutschen Einheit. Das ist ein Punkt, der oftmals nicht so sehr im Vordergrund steht, aber die deutsche Einheit, diese Frage, diese Forderung war damals sehr aktuell gewesen, und es gab tatsächlich auch vielerorts bis in die 50er Jahre hinein, maximal bis 61, bis zum Mauerbau, immer noch die Hoffnung auf diese deutsche Einheit. Und 1953, als die Demonstranten in Halle auch auf der Straße waren, es waren tausende Menschen, gab es auch in diesem infolge dieser Ereignisse eine Gefangenenbefreiung, nicht im Roten Ochsen in diesem Stasi-Untersuchungshaftbereich, sondern in einer anderen Haftanstalt, in einer Untersuchungshaftanstalt in Halle, wo 250 Frauen befreit wurden. Das war eine Frauenuntersuchungshaftanstalt. Und unter diesen Befreiten befand sich eine Frau, die legendär in die deutsch-deutsche Erinnerungskultur und Geschichte eingegangen ist. Es ist auch zugleich die einzige Frau, die im Nachgang des 17. Juni oder infolge des 17. Juni zum Tode verurteilt und mit dem Fallbeil in Dresden enthauptet wurde, im Oktober 1953. So steht es in den Akten, so ist das überliefert und wie wir heute wissen, ist das Ganze eine sehr, sehr große konstruierte Stasi-Legende gewesen. Und man hat also dieses Einzelschicksal genutzt, um den Charakter des 17. Juni aus Sicht der SED-Führung entsprechend zu würdigen, nämlich als faschistischer Putschversuch, gesteuert von Hintermännern aus dem Westen. Und dieser Fall, mit dem Namen Erna Dorn verbunden, ist quasi bis heute völlig dunkel, völlig unklar, ist bis heute nicht gelöst. Niemand weiß, wer tatsächlich im Oktober 53 in Dresden enthauptet wurde. Es ist ein Einzelschicksal mit sehr, sehr vielen Fragen. Und das hat mich damals sehr beschäftigt, die Recherchen in diesem Umfeld, um hier Klarheit, um hier Licht hineinzubringen. Es sind damals Gutachten von der Stasi-Unterlagenbehörde in Auftrag gegeben worden. Ich habe da eine kleine Broschüre auch drüber geschrieben, auch über die Verfolgung von evangelischen Studentenpfarrern zum Stasi-Einfluss beispielsweise auf die Zeugen Jehovas, also auf Schauprozesse in der DDR, der entsprechende Hintergrund der geheimdienstlichen Aktivitäten, wie man sozusagen Menschen auch zu Spionen, zu Agenten machte, einfach machte. Wenn man sich die Akten anschaut, hat das mit Spionage sehr, sehr wenig, wenn nicht gar nichts zu tun.
Also es wurde einfach eine Frau getötet und keiner weiß, wieso und wer überhaupt diese Frau dann am Ende war.
Es ist ein ziemlich komplizierter Fall, der würde wahrscheinlich Stunden dauern, um da Licht hineinzubringen in die gesamte Struktur. Ich möchte vielleicht nur darauf hinweisen, dass ARD jetzt am 12.23.35 auch darüber berichten wird, über Frauenschicksale, heißt Aufstand der Frauen, über Frauenschicksale in der DDR zum 17. Juni. Und da ist dieser Fall auch mit präsent, wird damit aufgearbeitet. Es geht also um eine Frau, die man als KZ-Aufseherin zu identifizieren glaubte und die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit bereits 4 Wochen vorher im Mai 53 angeklagt wurde. Man hat später im Neuen Deutschland, dem Zentralorgan der Presse, Landschaft der DDR, von der Partei behauptet, wer diese Erna Dorn war. Und das ist eine Legende, das ist eine sozusagen ein Mythos der DDR-Geschichtsschreibung, der allerdings bis nach 1989 nicht nur präsent war, sondern auch diese sogenannte Wendezeit im wiedervereinigten Deutschland überlebte und auch hier angekommen ist. Denn nach wie vor gibt es viele, viele, wenn man sich in dem Internet eben umschaut, Stimmen und Erklärungen, die an diesem Mythos vom 17. Juni, was war da eigentlich faschistisch dran, wird immer wieder dieser Name genannt. Und das ist sehr, sehr fatal, wenn man weiß, wie die Akten beschaffen sind, wenn man weiß, wie gefälscht, wie interpretiert wurde und verschiedene Inhalte auch verdreht waren. Eigentlich ist das ein ziemlich offenes Kapitel und man hat auch hier sehr, sehr viele politische Ambitionen aus Richtung der linksorientierten Parteienstruktur, die leider eben an diesem Geschichtsmythos eben bis heute festhalten.
Weiß ich sagen, am 12. Ersterstrahlung, ich glaube, der Podcast wird wahrscheinlich erst am 15. erscheinen, aber, online gehen, besser gesagt, aber ich glaube, das kann man in der Mediatheken oder so auch nachschauen, bestimmt. Weil ich es einfach besser verstehen will. Sie haben ja gesagt, Sie sind das erste Mal mit Stasi-Akten in Berührung gekommen, als Sie für die Staatsanwaltschaft gearbeitet haben. Und dann haben Sie ja aber ganz was anderes gemacht, oder? Die Jahre darauf.
die Staatsanwaltschaft, das war 1993, da war ich noch an der Universität gewesen. Ich habe dann kurz danach, weil die Befristung 93 ausgelaufen ist, an einer Vorbereitung der 1000-Jahr-Feier im Schloss Leitzkau, das ist in der Nähe von Magdeburg, mitgewirkt. Also die entsprechenden Festlichkeiten und die geschichtliche Aufarbeitung dieser Geschichte dort mit betrieben. Und in diesem Jahr, 94, wurde in Halle allerdings eine politische Absichtsbekundung pressemäßig bekannt gegeben, nämlich eine Gedenkstätte in dem ehemaligen Zuchthaus der Staatssicherheit bzw. Untersuchungshaftbereich der Staatssicherheit einzurichten. Man muss wissen, dass bis 1994 nach 89 diese Haftanstalt als Justizvollzugsanstalt im wiedervereinigten Deutschland weiter betrieben wurde. Die Stasi war raus und es gab also eine JVA und ein Gebäudekomplex davon sollte zum Gedenkstättenbereich werden. Und da habe ich mich dann dafür interessiert und auch beworben. Und den Aufbau der Gedenkstätte sozusagen, der begann dann direkt 1996. Vorher gab es auf ABM-Basis sozusagen so eine Art Einarbeitung. Aber 96 ist die Gedenkstätte offiziell eröffnet worden mit einer kleinen Dauerausstellung, die wir dort initiieren konnten. Und was wir von Anfang an dort auch auf den Weg gebracht haben, das waren Häftlingstreffen. Das sind Häftlingstreffen, das ist bis heute so. Es ist inzwischen das sogenannte Halle-Forum, die größte Veranstaltung im Land Sachsen-Anhalt, wo ehemalige politische Häftlinge, die im Roten Ochsen inhaftiert waren. Und die können ja heute sonst wo wohnen. Bundesweit verstreut nach Halle kommen, um sich zu treffen. Häftlinge aus den verschiedenen Jahrzehnten, teilweise, früher war das noch so, aus der sowjetischen Besatzungszeit. Aus dieser Richtung kamen auch die entscheidenden Impulse für dieses Häftlingstreffen, denn man muss bedenken, dass der sowjetische Geheimdienst nach dem Krieg bis Anfang der 50er Jahre auch dort präsent war und die Fäden zog. Und der sogenannte Genosse Berater, wie es in den Stasi-Akten immer heißt, in den Verteiler für die Schriftstücke, der Genosse Berater war kein anderer als der KGB-Offizier. Das heißt, der russische Geheimdienst, sowjetische Geheimdienst war eigentlich bis 1989 immer präsent in Zivilkleidung als in beratender Funktion in den einzelnen Abteilungen. Natürlich hat man in den 50er Jahren die Verantwortung an die deutschen Behörden, also an den ostdeutschen Geheimdienst übertragen. Vorher lief nichts ohne Zustimmung der Sowjets. Aber seit den 50er Jahren hat man sich da mehr oder weniger zurückgezogen, wenn auch nicht die Kontrolle aufgegeben.
Wie viele Stasi-Akten hatten Sie schon in Ihren Händen, würden Sie schätzen?
Also mehrere hundert. Mehrere hundert Stasi-Akten und man muss dazu immer sagen, es gibt Forschungsanträge oder man kann Forschungsanträge stellen bei der Stasi-Unterlagenbehörde, um über bestimmte Sachverhalte zu informieren, um über bestimmte Ereignisse zu informieren, die auch einzuordnen. Man muss auch wissen, dass die personenbezogenen Stasi-Akten nicht immer das entscheidend endgültige Bild der Abläufe widerspiegeln. Es gibt verschiedene Sachakten, die dann noch hinzugezogen werden müssen. Und sodass man also einerseits aus Sicht der Forschungsantragstellung zu Stasi-Akten kommt, um sie zu lesen und zu interpretieren und zu dokumentieren und darüber zu berichten. Und andererseits auch über die einzelnen personenbezogenen Akten derjenigen, die dort inhaftiert waren. Und das setzt allerdings aus Datenschutzgründen und dem entsprechenden Stasi-Unterlagengesetz, was ja damals galt. Jetzt ist die Stasi-Unterlagenbehörde Bundesarchiv, in das Bundesarchiv sozusagen integriert worden. Aber die gesetzlichen Grundlagen sind ja gegeben. Und danach ist die Einsichtnahme in personenbezogene Akten ausschließlich nur möglich, wenn der Betreffende selbst vorher in die Akten gesehen hat und sein Einverständnis gibt, dass man als Forschender sozusagen diese Akten lesen darf. Und es obliegt auch dem Betreffenden selbst, darüber zu befinden, was damit geschieht. Also man kann auch lesen und kann sich informieren und der Betreffende sagt, aber ich möchte nicht unbedingt, dass mein Name in der Ausstellung genannt wird. Das ist zu respektieren, das ist ganz klar. Wir haben es in der Regel in dem Jahren oder Jahrzehnten der Gedenkstättenarbeit doch damit zu tun gehabt, dass die meisten Menschen, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, die sich bei uns gemeldet haben, uns ihre Akten zur Verfügung stellten, persönliche Unterlagen, die nicht in den Stasi-Akten Bestand waren, Auskünfte aller Art, Briefe aller Art, Objekte aller Art, die wir in der Ausstellung dokumentieren konnten, hochinteressante Dinge und Hintergründe. Das sind Menschen, die natürlich auch gesagt haben, klar, das ist meine Akte und ich möchte auch, dass die jüngere Generation darüber informiert wird. Und na klar, sie können auch lesen, um wen es dabei geht.
Was war das Schlimmste an der Stasi, wie sie vorgegangen ist?
Also das Schlimmste, was man möglicherweise oftmals vermutet oder was viele vielleicht vermuten, Repressionen aller Art im Sinne von körperlichen Übergriffen. Natürlich, es gab Spezialbehandlungszellen. Die gab's. Die gab's nach dem Krieg, die gab's aber auch schon vor dem Kriegsende. Die gab's nach dem Krieg. Und die Sowjets haben Spezialbehandlungszellen genutzt, wie Wasserzellen, Stehzellen, Tropfzellen, Kältezellen, Wärmezellen, um die Menschen zu zermürben, um sie zu quälen, um sie zu erniedrigen. Und die Staatssicherheit hat auch bestimmte Spezialbehandlungszellen, Dunkelzellen, Isolationszellen weiter genutzt. Aber wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die subtilste Methode diejenige war, die am weitesten griff. Und das waren die Zersetzungsmethoden, die Menschen psychisch zu zerstören. Natürlich gab es auch Übergriffe in den 70er und 80er Jahren, mehr noch in der Anfangszeit. Das ließ nach, weil man auf ein anderes Arsenal zurückgreifen konnte. Man konnte erpressen, man konnte nötigen, man konnte die Menschen anders beeinflussen. Und dazu gab es Schulungen für Stasi-Offiziere an der Juristischen Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit in Potsdam, auch vielfach nicht bekannt, dass es eine eigene Hochschule gab, wo Stasi-Offiziere einen Doktortitel ablegen konnten, Professor werden konnten.
In welchem?
Also Professor für politisches Strafrecht.
Okay.
Wie kann ich Menschen verfolgen? Wie kann ich Ausreisewillige an der Flucht hindern? Welche Methoden kann ich da einsetzen? Es gibt Doktorarbeiten, da stehen Ihnen die Haare zu Berge. Wenn das als juristischer Abschluss gewertet wird, welche Methoden und Mittel kann ich ergreifen, um Ausreisewillige an der Flucht zu hindern? Also das ist mal sinngemäß, den genauen Titel kann ich jetzt nicht reflektieren, da müsste ich nochmal in den Unterlagen nachschauen. Aber das waren Schwerpunkte, Inhalte von Gemeinschaftsarbeiten. Das war nicht eine Person in der Regel waren das 3-4 Personen, die auf einem Thema, auf Deutsch gesagt, zu ihrem Doktor gebracht wurden. Und für meine Begriffe ist das immer so eine zwiespältige Geschichte, wenn man weiß, wie ehemalige Häftlinge nach 1989 im wiedervereinigten Deutschland angekommen sind, aufgrund ihrer Inhaftierung, aufgrund ihrer nicht abgeschlossenen Berufsausbildung, aufgrund der menschenverachtenden Situation, denen sie vor 89 ausgesetzt waren und nach 89 es sehr, sehr schwer hatten. Erstmal, was die Anerkennungsfragen ihrer Haftschicksale betrifft, die Wiedergutmachung betrifft, das ist das eine, aber auch die berufliche Perspektive betrifft. Währenddessen Stasi-Offiziere von der Juristischen Hochschule beispielsweise, denen die Titel im wiedervereinigten Deutschland anerkannt wurden. Das ist ein Phänomen, das ist schwer zu begreifen, genauso wie für ehemalige Häftlinge schwer zu begreifen ist, und damit hat man es einem auch immer wieder zu tun, dass man ihnen sagt, ihr wart zu Unrecht in Haft. Wenn ihr da demonstriert habt, wenn ihr da eure Meinung gesagt habt, wenn ihr einen Ausreiseantrag gestellt habt, um zu Verwandten nach Hamburg überzusiedeln, weil ihr nicht mal in Leipzig bleiben wolltet, ihr wart zu Unrecht in Haft. Dafür, für das, was da in der Akte steht, verurteilt worden zu sein. Staatsfeindliche Hetze, ungesetzliche Verbindungsaufnahme. Das konnte ein Brief ans zweite deutsche Fernsehen sein. Dass der Betreffende, wenn der Brief gelesen und abgefangen wurde vom Geheimdienst, in die Haftanstalt kam. Also, es gab da ganz unterschiedliche Methoden, wie verfahren wurde. Und wenn den Häftlingen gesagt wird, ihr wart zu Unrecht in Haft, ihr werdet rehabilitiert, Die Urteile werden als ungültig erklärt, aufgehoben. Ihr kriegt eine Haftentschädigung, eine Opferrente. Ist alles schön und gut. Und auf der anderen Seite fragen dann die Häftlinge, und was ist denn mit denen da? Was ist denn mit denen, die auf der anderen Seite vom Schreibtisch saßen? Mit denen, denen wir ausgesetzt waren im Verhör, die uns entsprechend behandelt haben oder eben nicht behandelt haben, die dafür gesorgt haben, dass wir wochenlang, monatelang in Einzelhaft, in Isolation zubringen mussten, ohne frische Luft, ohne Freigang, ohne überhaupt einen Kontakt zu haben. Also, was ist mit den betreffenden Personen? Und das ist eben die Schwierigkeit der Aufarbeitung, der justiziellen Aufarbeitung von Systemunrecht. Dann muss man aber auch Unrecht als System erkennen und als solches erklären. Und genau das wurde nicht gemacht. Also es gab kein in dem Sinne zu verfolgendes Systemrecht, Unrecht. Es gab einen sogenannten Katalog von rehabilitierungswürdigen Strafverfahren aus der DDR, denen man nachging, aber auf der anderen Seite dem betreffenden Stasi-Untersuchungsführer Menschenrechtsverletzungen konkret nachzuweisen, Verbrechen nachzuweisen. Man tut sich ja so schwer, die Vorgehensweisen, die Arbeiten des Geheimdienstes überhaupt als Verbrechen zu qualifizieren. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht auf einer Tagung, wo es um Systemvergleiche NS und nach 45 ging und wo ich gefragt habe, warum man nicht das, was in der DDR passierte, an politischen Strafverfahren nicht auch als das bezeichnet, was es war, nämlich verbrecherisch. Und da erhielt ich die Antwort, ich will es den Namen nicht nennen, von einem anerkannten bundesdeutschen Historiker, das kann ich so nicht sehen, der Begriff verbrecherisch ist besetzt. Da wollte ich schon sagen, da muss man die Toilette wechseln.
Aber über wie viele Menschen sprechen wir denn ungefähr, wenn wir von der Täterseite sprechen? Und von wie vielen Menschen sprechen wir, wenn wir von der Opferseite sprechen? Ich kann mir vorstellen, dass da eine riesen Dunkelziffer wahrscheinlich auch gibt auf beiden Seiten.
Allein im Roten Ochsen in Halle, und da handelt es sich um eine Untersuchungshaftanstalt, keine Vollzugsanstalt. Die gab es in Hohenschönhausen, die gab es in Bautzen. Untersuchungshaftanstalten, also immer, wo die Untersuchungshaft in der Regel zwischen 3 und 8 Monaten lag, dann das Urteil und dann der Strafvollzug. Und der Strafvollzug konnte in allen möglichen Haftanstalten der DDR sein, Cottbus, Naumburg, Brandenburg, gemeinsam mit Kriminellen zusammen, teilweise in einer Zelle gesperrt, also ein Zweifachmörder mit einem, der einen Ausreiseantrag gestellt hat. Also das ist schon durchaus so abgelaufen und wir haben es im Roten Ochsen in diesen 40 Jahren DDR-Geschichte, knapp 40 Jahren, mit etwa 10.000 Untersuchungshäftlingen, 8.500 Männer, 1.500 Frauen zu tun. Was die Zeit der sowjetischen Besatzung betrifft, wie viele Tausende da drin waren, wissen wir nicht. Da kriegen wir, haben wir auch keine Unterlagen. Da hält man sich in Moskau bedeckt. Und was diesen Zeitraum eben angeht, wir wissen, dass viele Häftlinge aus dem Roten Ochsen deportiert wurden. Und zwar in die russischen Konzentrationslager, auch wieder so ein Begriff, der vielleicht besetzt ist, weil KZs kennt man nur aus Deutschland. Die bekannten Konzentrationslager hier in der Nähe Jaflossenburg. Aber es gab natürlich auch ein System von russischen Konzentrationslagern, nannte sich Gulag-System. Und Stalin hat das auch später so bezeichnet. Aber derjenige, der es auf den Weg gebracht hat, unmittelbar nach dem Sieg der Sowjets in Russland, und das war der Revolutionsführer Lenin, der mit seinem Geheimdienstchef 1918 ein Dekret erließ, nicht nur zur Beendigung des Ersten Weltkriegs, das Dekret über den Frieden oder das Dekret über den Grund und Boden, was ja vielfach bekannt ist, sondern auch ein ganz anderes Dekret erlassen, nämlich das Dekret über die Errichtung, wie es in den russischen Akten heißt, von konzentralen Lager. Da steht der Begriff sogar so drin, Konzentrationslager, die Menschen zu isolieren, an bestimmten Stellen zu konzentrieren und unschädlich zu machen, mit verschiedenen Methoden. Und das konnten Gegner der Sowjetmacht sein, das konnten alle möglichen Menschen sein. Und dieses System hat sich ja bis zum Kriegsende 1945 ausgeweitet. Es gab ein Riesenwirtschaftsunternehmen, das Gulag-System, und eines der bekanntesten Strafarbeitslager, über die auch die öffentlichen Medien und privaten Medien schon nach 89 vielfach berichtet haben, war Workuta am Nordpolarmeer. Und vom Roten Ochsen aus sind zwischen 45 und Anfang der 50er Jahre auch viele Menschen in diese russischen Speziallager, ob Workuta, Taischet oder woanders sind, verbracht worden nach Sibirien. Viele Menschen sind deportiert worden in die sogenannten Speziallager der sowjetischen Besatzungsmacht, und zwar im Osten Deutschlands, der späteren DDR. Und das konnten schon mal ehemalige Nazi-KZs selbst sein, wie Sachsenhausen oder Buchenwald. Nunmehr hieß das Ganze Speziallager, und die Menschen, die da ankamen, nannte man zynischerweise Speziallager-Kontingente. Also alles Begriffe aus den Akten, menschenverachtend bis zum Erbrechen. Und diese einzelnen Schicksale, was die sowjetische Zeit betrifft, ist natürlich noch mehr im Dunkeln nach wie vor, obwohl schon vieles erreicht werden konnte, weil zu früheren Zeitpunkten aus der Zeit von Gorbatschow Anfang der 90er Jahre und Jelzin wir noch eine ziemlich enge Kontaktierung zur russischen Militärhauptstaatsanwaltschaft hatten. Man hat ja auch dort beschlossen, ein Rehabilitierungsgesetz gegen sowjetische Verfolgungszeiten sozusagen auf den Weg zu bringen, wurde dann ausgeweitet auf deutsche Zivilisten, natürlich keine Nazis und Kriegsverbrecher, aber die natürlich auch nach 45 vielfach im Roten Ochsen waren und in anderen Haftanstalten. Aber ich rede jetzt von den Menschen, die teilweise ja nicht wussten, warum sie da reingekommen sind. Und zwar mit 16 Jahren beispielsweise. Und Medizinstudenten aus Halle, die ihre Unterschrift für die Wahlen verweigert haben, landeten im Roten Ochsen, 25 Jahre Strafarbeit in Sibirien, weil sie die Unterschrift verweigert haben. Das nannten die Sowjets natürlich nicht Unterschriftenverweigerung, sondern Spionage. Das war wie so ein Regelvorwurf. Das waren alle Spione. Und das musste auch nicht bewiesen werden. Es gab nur Geständnisse, die abzugeben waren, und zwar in russischer Sprache zu unterschreiben. Und diese ganzen Verfahrensweisen, ein unwahrscheinlich interessantes und verzwicktes Gebilde von Verfahrensweisen, da haben wir eine ganze Menge über diesen russischen Militärhauptstaatsanwalt erfahren, der auch in der Bundesrepublik Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre noch verschiedene Vorträge über die Stiftung der parteinahen Stiftungen CDU, SPD, also Ebert und Adenauer Stiftung gehalten hat, auch im Roten Ochsen mehrfach zu Gast war. Ich habe ihn selbst dann in Moskau auch mal besucht. Wir waren auch in Workuta gewesen, konnten uns die Überreste des Straflagers, des Konzentrationslagers ansehen. Also erschreckende Dinge, mit denen wir es zu tun hatten und haben, nach wie vor vielfach wenig bekannt. Und insofern ist das ein Thema, ein sehr, sehr weites Thema. Und wenn man bedenkt, 50, 70 Jahre nach Kriegsende, was heute noch an neuen Erkenntnissen über die Zeit vor 45 ans Tageslicht kommt, bin ich immer so ein bisschen skeptisch zu sagen, na, wir wissen ja schon alles und es ist alles aufgearbeitet, das ist nicht so. Ja, wir haben es jetzt wenige Jahre nach dem Ende der DDR, nun gut, es sind jetzt schon wenige Jahrzehnte, aber bei Weiben ist das gesamte System des Funktionierens der politischen Justiz im Staat nicht bekannt, zumal oder wenig bekannt, noch nicht ausreichend erforscht. Es gibt immer noch viele dunkle Stellen, weiße Flecken, und zumal auf dem Hintergrund, dass es eben, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, eben nicht nur ein ostdeutsches Problem ist. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die für den Geheimdienst der DDR in der Bundesrepublik und in West-Berlin gearbeitet haben. Das waren Bundesbürger. Und die haben das teilweise aus freien Stücken gemacht. Die wurden nicht immer erpresst oder genötigt. Die haben es teilweise auch aus Überzeugung gemacht. Aber viele auch für ein gutes Zubrot an Devisen oder an D-Mark, was sie da noch auf dem zweiten Konto hatten, und für den ostdeutschen Geheimdienst gearbeitet. Und wenn Sie nach einer Zahl fragen, das wissen wir eigentlich nicht. Also es gibt Zahlen, was die inoffiziellen Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes betrifft. Die sogenannten inoffiziellen Mitarbeiter, die Informanten, die im zivilen Bereich sonst was waren, Lehrer, Bergmann, Polizist, Arzt und oder Kirchenvertreter, also die aber für den Geheimdienst gearbeitet haben. Man muss wissen, dass in den Haftanstalten selbst auch noch Personal und teilweise Häftlinge vom Geheimdienst angeworben wurden, was Häftlinge betrifft. Zelleninformanten, um andere Häftlinge auszuspionieren. Ganz, ganz tragische Schicksale teilweise. Auf der polizeilichen Seite gab es im Strafvollzug Menschen, die auch noch ein zweites Gehalt bezogen. Die waren inoffizielle Mitarbeiter, nicht nur als Polizisten tätig, sondern inoffizielle Mitarbeiter des Geheimdienstes, Offiziere im besonderen Einsatz. Und es gab natürlich viele inoffizielle Mitarbeiter, wie gesagt, im westlichen Ausland. Es ist nun mal so, dass im wiedervereinigten Deutschland unmittelbar im Zuge der Wiedervereinigung auch so ein kaum nachvollziehbares Phänomen dafür gesorgt werden konnte, dass die Akten der Auslandsspionage der DDR, die sogenannten HVA, die Hauptverwaltung Aufklärung, die Westspionage, dass diese Akten weitestgehend vernichtet werden konnten. Und das mit duldendem Hintergrund der bundesdeutschen Behörden. Also das sind, Sie merken schon, viele, viele Fragen, die ich versucht habe nochmal zu reflektieren, auch aus Sicht der, Sie sagten jetzt Opferperspektive, Opfer und Täter. Das ist so eine Konstellation, damit haben sich teilweise die betreffenden Menschen selbst schwer, die inhaftiert waren, die von sich aus sagen, wieso denn eigentlich Opfer? In der vorhin erwähnten Konstellation ohne Opfer keine Täter oder umgedreht. Und wenn wir über die Opfer reden, was ist dann mit der anderen Seite? Aber viele Menschen sagen, wir fühlen uns nicht als Opfer. Wir waren Gesinnungstäter. Oder wir waren Menschen, die genau gewusst haben, was wir machen. Wir wollten demonstrieren, dass eben die Umweltverschmutzung abnimmt. Wir wollten demonstrieren, dass die Saale wieder sauber wird, der Fluss. Wir wollten demonstrieren mit einer Fahrraddemonstration im Bitterfeld und an den Umwelttag erinnern, den es deutschlandweit und überall in der ganzen Welt gibt. Also es gibt eben Menschen, die das ganz bewusst natürlich auch für sich so beanspruchen, kein Opfer zu sein, in diese Ecke gedrückt zu werden. Und manch einer sagt eben genau das Gegenteil, ich bin ein Opfer des Geheimdienstes. Und mir wurde so zugesetzt, dass ich heute psychiatrische Behandlung brauche, dass ich nicht mehr so richtig weiß, wie ich mich da und da verhalten soll. Manche Menschen sind in solchen Zuständen, dass sie niemanden hinter sich in der Nähe spüren können, ohne Zustände zu bekommen. Und das nennt man auch posttraumatische Belastungsstörung, ein Krankheitsbild, was insbesondere auch auf diese subtilen Methoden der Staatssicherheit bei politischen Häftlingen in der DDR zurückgeht. Und ein Feld ist, was eben nach wie vor immer noch in der Forschung logischerweise steht, weil vielfach diese ganzen Abläufe nicht bekannt waren. Und was die Täterseite betrifft, da haben natürlich die entsprechenden Stasi-Offiziere eine ganz andere Meinung dazu. Wir haben selbst im Roten Ochsen 2006, 10 Jahre nach der Ersteröffnung, die nach wie vor noch zu besichtigende Dauerausstellung in 2 Etagen über die NS-Zeit und nach 45er Zeit eröffnet und haben dort im Jahre 2006 erstmals, wenn man sozusagen alle anderen Gedenkbereiche, die es damals gab, ob in Bautzen oder Hohenschönhausen, also wir haben erstmals eine umfassende Dokumentation von verantwortlichen Stasi-Offizieren durchgeführt, weil wir der Meinung waren, für die NS-Zeit, um wieder den Vergleich zu bringen, ist das ja überhaupt kein Problem. Auch datenschutzmäßig, auch was die Verfügbarkeit der Akten und der Schwärzung von Namen aufgrund der langen Zeitabstände eben betrifft. Und vor allen Dingen, was die Verantwortlichkeiten betrifft. Ein Schüler, der ins Konzentrationslager geht oder in eine NS-Gedenkstätte geht und sich dort orientiert, warum sollte dem vorenthalten werden, wer der KZ-Lagerkommandant ist oder war? Mit Foto und die Dokumentation und die Klarnamen und die entsprechenden biografischen Daten. Da hat niemand Schwierigkeiten. Das ist selbstverständlich und das ist auch notwendig. Und wir sind der Meinung gewesen, genauso notwendig ist es, diejenigen zu dokumentieren, die auf der anderen Seite vom Schreibtisch in der Untersuchungshaftanstalt saßen. Das sind Stasi-Offiziere gewesen, besonders ausgebildet. Das waren in der Regel ausgebildete Juristen der Stasi-Hochschule, die sogar noch eigene Lehrbücher herausgegeben hat in den 80er Jahren, ein eigenes Strafgesetzbuch, eigene Verhaltensmaßregeln in Form von Informationsheften aller Art, die wir teilweise auch in der Ausstellung im Original zur Einsicht natürlich auch vorbereitet haben. Und diese Stasi-Offiziere sehen sich zu Unrecht auf einer Ebene gesetzt mit den NS-Tätern und haben sich natürlich versucht, dagegen zu verwahren, dass ihre klaren Namen und biografischen Daten, mit welchem Alter ist man zur Staatssicherheit gekommen, welche beruflichen Abschlüsse, welche Qualifizierungen, welche besonderen Fähigkeiten, wie wurden sie von ihren Dienstvorgesetzten eingeschätzt, solche Dinge haben wir dort dokumentiert. Und das finden wir ist genauso wichtig. Man kann sozusagen als Besucher eben nicht nur die Akte eines Inhaftierten lesen, sondern gucken, wer hat denn da unterschrieben. Der Name ist nämlich nicht geschwärzt. Laut Stasi-Unterlagengesetz müssen oder brauchen die Namen der Untersuchungsführer, weil es hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter waren, nicht geschwärzt werden. Und da haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir die Akte von dem Betreffenden, noch dazu die Personalakte und dokumentieren seinen Lebensweg. Das heißt, ein Besucher kann sich breit informieren. Ganz ideal. 2006 kam eine Drohung nach der anderen. Die Dokumentation zu beenden. Der Datenschutzbeauftragte wurde bemüht, von den ehemaligen Offizieren das Ganze zu beenden in Halle im Roten Ochsen, die Unterlagen zurückzuziehen, Ausstellungsinhalte zu korrigieren, nämlich so, wie das die Stasi-Offiziere 20 Jahre später gerne möchten. Und man hat also da ziemlich viel ins Feld geführt und sogar auf einer eigenen Internetseite, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, die nannte sich mfsinsider.de, hat man sozusagen dann auch eigene Informationen breit gestreut, unter anderem natürlich auch über angebliche, vorgebliche Falschinformationen in solchen Gedenkstätten der Bundesrepublik, die sich auf DDR-Geschichte bezieht. Damit war Halle gemeint, damit war Berlin gemeint, Hohenschönhausen, damit war Bautzen gemeint, es war Erfurt gemeint. Überall, wo es um die Aufarbeitung des DDR-Unrechtes ging, da sind natürlich ehemalige Stasi-Offiziere ziemlich zu Felde gezogen. Und Anfang der 90er Jahre ging das sogar so weit, dass man auch persönlich Drohungen per Telefonanruf erhalten hat. Und versuchte Einschüchterungen, diese und jene Recherchen nicht weiter zu betreiben, konkret auch in diesem Fall der Erna Dorn nicht weiter zu betreiben.
Also Sie haben persönlich Anrufe bekommen.
Genau so ist das. Lassen Sie das, wir wissen, wo Ihre Kinder zur Schule gehen.
Haben Sie sich einschüchtern lassen?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist zu keinem Zeitpunkt passiert, auch nicht, als ich von einem hochgradigen Stasi-Offizier, mit dem ich mich noch in Frankfurt am Main getroffen habe, der aus Portugal in Deutschland zu tun hatte und eingeflogen kam. Der Neffe von Günter Guillaume, ein ganz bekannter Spion der DDR und Vertrauter von Willy Brandt zur damaligen Zeit, der nach dessen Entlarvung ja Brandt auch zurückgetreten ist. Also der Neffe von diesem Guillaume, das ist ein hauptamtlicher Stasi-Untersuchungsführer der Berliner Hauptverwaltung gewesen, der allerdings auch in einzelnen Bezirksstädten wie Halle führende Leute der Bürgerrechtsbewegung selbst verhört hat. Er war ein sogenannter Verhörspezialist. Und in diesem Kontext habe ich ihn zu einem Interview mehr oder weniger überreden können. Und da haben wir uns auf neutralem Gebiet getroffen, nämlich in Frankfurt am Main. Und er hat mir dieses Interview auch autorisiert später. Ist in meiner Dissertation übrigens autorisiert veröffentlicht. Und aber unmittelbar nach dem Gespräch in Frankfurt hat er mir erstmal einen Drohbrief geschickt, der dann auch zum Staatsschutz weitergeleitet wurde, weil das war wirklich eine Bedrohung. Wenn Sie einen Brief erhalten, wo Ihnen mitgeteilt wird, es gibt Informationen, das ist schön, wenn man sie weiß, besser ist es aber, sie wieder zu vergessen. Und ein Absatz: Die HVA hat bereits auch Leute beseitigt. Da steht zwar nicht drin, wenn Sie das und das machen, werden Sie beseitigt. Aber wie mir der Kollege da vom Staatsschutz sagte, kann man das so werden. Aber vor Gericht natürlich nicht. Und insofern sind das immer alles auch, sagen wir mal, nicht ganz ungefährliche Aktionen gewesen oder Bemühungen oder Recherchen, die man da in den letzten 20, 25 Jahren durchgeführt hat. Sei es zur Wachturmgesellschaft, den Zeugen Jehovas. Hochgradig interessante Geschichte, die hier bis nach Bayern reicht, bis nach Regensburg reicht, bis in unsere Region hier reicht. Und mit einer ziemlichen, mit ziemlichen Lebensbiografien sozusagen zu tun hat, die eben wirklich beide deutsche Staaten betreffen. Ja, wenn also Beispiel, um mal dieses eine Beispiel kurz zu erwähnen, wenn Sie auf Zeugen Jehovas stoßen, die 1950 in der DDR verboten wurden und viele Zeugen Jehovas in Haft gelangten, weil sie einen Bibelkreis besucht haben oder sich darüber unterhalten haben über ihre Bibellesungen, weil sie nicht zur Wahl gegangen sind. Das waren ja alles so eine Kriterien für die Zeugen Jehovas, weil sie über dies und jenes informiert haben. Für die DDR waren das Staatsfeinde, weil Zeugen Jehovas hatten ihre Zentrale in Brooklyn, USA. Das war schon der eigentliche Punkt damals im Kalten Krieg als Hintergrund zu haben für so eine Inhaftierung. Und wenn man dann Zeugen Jehovas hat, wie ich sie kennengelernt habe, einen, wo der Bruder inhaftiert wurde in Roten Ochsen Anfang der 50er Jahre und der andere Bruder, mit dem ich gesprochen habe, sich in die Bundesrepublik absetzen konnte vor der Inhaftierung, sich dort von den Zeugen Jehovas löste und zur katholischen Kirche wechselte, sogar Assistent von Ratzinger war, katholische Theologie studierte und in Heisterkirch im Auftrag der Bayerischen Bischofskonferenz das katholische Büro Glaubensfragen aufbaute und nicht ahnte, dass sein Bruder, der in DDR in Haft war, nach seiner Haftentlassung selbst Stasi-Mitarbeiter wurde und dann mit ihm Kontakt aufnahm. Also eine Biografie, das ist wie aus einem Kriminalroman. Ja, also was da abgelaufen ist, wie die Stasi gesteuert hat, wie die Menschen missbraucht hat, wie die Biografien beeinflusst hat. Also es ist wirklich unwahrscheinlich. Damit wollte ich eigentlich nur noch mal andeuten, ohne die Geschichte jetzt weiter auszuführen. Es ist ein umfassendes, komplexes Gebilde, was sich mit Spuren der Staatssicherheit, wie Sie es anfangs erwähnt haben, verbindet. Und diese Spuren machen eben an der innerdeutschen Grenze oder an der Berliner Mauer nicht Halt.
Haben Sie dann auch schon mal mit einem ehemaligen Stasi-Offizier gesprochen, der Reue gezeigt hat? Also echte Reue?
Ja, also es ist so, dass in der Regel die Stasi-Offiziere, mit denen ich selbst es zu tun hatte, im Laufe der Jahre der Gedenkstättenarbeit nicht unbedingt die gesprächsbereitesten waren. Der Chef der Untersuchungsabteilung, um mal dabei zu bleiben, wo es um die Benennung von Klarnamen ging, hat mir natürlich zwar brieflich dann zugesagt, zu sprechen, allerdings hat er das an Bedingungen geknüpft. Er wollte also vorher, dass die Ausstellungsdokumentation verändert wird. Er wollte sogar, dass die Erinnerungsliteratur der Stasi-Offiziere, die ja nach 89 bis heute über verschiedene diverse Verlage im wiedervereinigten Deutschland in die Welt gebracht wird und in den Buchhandlungen anzutreffen ist, also im Gegensatz zu den Erinnerungsberichten ehemaliger Häftlinge, die haben es sehr, sehr schwerer. Und diese Offiziere, die haben wenig Interesse daran, einen kritischen Rückblick zu wagen, sondern mehr zu verklären, zu rechtfertigen, zu deuten, bis hin, na guck dir doch mal heute an, wie sie heute aussieht, ist doch auch alles Mist. Also es gibt eben immer wieder Verklärungen oder Rechtfertigungen. Die wenigsten schätzen ihre eigene Arbeit aus einem neuen Blickwinkel ein und haben das auch in verschiedenen Gesprächen, ob in Berlin oder woanders, in solchen Gesprächsrunden dann kundgetan. Ich habe auch in meiner Diss da verschiedene Auszüge mit notiert, aber die findet man sehr, sehr selten. Ich selbst habe mit einem Verhöroffizier aus dem Roten Ochsen der 50er Jahre, der einen ziemlich bekannten Studentenpfarrer damals verhaftet hat, die sind beide inzwischen verstorben, mal gesprochen. Das ist einer der wenigen gewesen, die nach 1989 eben kritisch ihre Arbeit eingeschätzt haben. Da wurde sogar nach dem Roten Ochsen in Potsdam, hat er sogar eine ziemlich steile Karriere an der juristischen Hochschule hingelegt und wurde eben Professor für ausgerechnet politisches Strafrecht. Und nach 1989 auch relativ selten, dass ehemalige Häftlinge das Bestreben haben, ihren ehemaligen Untersuchungsführer aus den 70er, 80er Jahren oder wie bei dem Pfarrer aus den 50er Jahren, vielleicht jetzt nochmal aufzusuchen, um nochmal zu sprechen über die Zeit. Und das hat der Studentenpfarrer, der nach 89 noch lebte, als Rentner gemacht. Und hat ihn gefunden. Und durch diesen Kontakt habe ich den Kontakt zu diesem Stasi-Offizier bekommen. Habe auch mit ihm ein Interview durchgeführt. Über die gesamte Geschichte ist ein Gutachten entstanden. In der Stasi-Unterlagenbehörde können Sie über PDF abrufen im Internet. Also eine hochgradig interessante Geschichte, wie hier die Sichtweisen aufeinandertreffen und die Erklärungen auch erfolgen. Und wir haben im Roten Ochsen einen Zeitzeugen, mit dem ich bis heute auch noch ziemlich eng Kontakt habe und sehr gut befreundet bin. Der sagte mir, er hat einen, Rechtsanwalt gehabt. Einen Rechtsanwalt, der ihn vertreten hat, wo er 1983 im Roten Ochsen in Haft war. Dieser Rechtsanwalt war ein Kirchenjurist. Ein ziemlich bekannter Mann nach 89. Das war Wolfgang Schnur. Das war sogar einer, der eine demokratische Bürgerrechtsbewegung, eine Oppositionsbewegung sozusagen begründet hat. Und der demokratische Aufbruch wurde geführt von Wolfgang Schnur. Der sollte sogar Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden. Nach 1990 stand er auf dem Marktplatz mit Helmut Kohl im Bündnis für Deutschland. Und ja, also dieser Wolfgang Schnur, damals, wo er mit Helmut Kohl auf dem Marktplatz stand, war noch nicht bekannt, dass er I.M. Thorsten ist. Mitarbeiter der Staatssicherheit. Jahrelang. Das heißt also, der betreffende Häftling, den ich eben erwähnt habe, das ist eine besonders perfide Geschichte. Er sagte, er kam zu mir in die Zelle, er war Kirchenjurist, Kirchenmann, hat mit mir gebetet. Nachdem er die Zelle verlassen hat, das weiß er heute aufgrund seiner Akten, hat er fleißig berichtet dem Führungsoffizier, wie der Inhaftierte drauf ist, wie man gegen ihn vorgehen kann von der Staatssicherheit. Der Rechtsanwalt hat das gemacht. Und dieser Rechtsanwalt, der hat sich mit diesem ehemaligen Häftling oder der Häftling mit ihm, je nachdem wie man es jetzt sieht, nach 1990 Jahre später getroffen. Haben sich wieder begegnet, so wie dieser ehemalige Häftling auch seinen damaligen Verhöroffizier, den Neffen von Guillaume, wieder getroffen hat, der auch seinen Staatsanwalt wieder getroffen hat nach 1990. Also eine einzigartige Konstellation von Gesprächen. Was sagt der Staatsanwalt Jahre nach 1989, wo er als Zuständiger für politische Strafsachen alle möglichen Prozesse im Sinne der Stasi durchgeführt hat? Was sagt er jetzt dazu? Wie sieht er das rückblickend? Da haben wir ein Interview, was aufgezeichnet wurde und nach dem Tod des Staatsanwaltes auch öffentlich gemacht werden konnte. Und was diesen Rechtsanwalt betrifft, das ist einer derjenigen, die verklären. Ja, der ehemalige Häftling sagte mir, er war im Büro und hat nur erzählt, ach, ich wollte dir doch helfen. Und wenn ich dann nicht irgendwie versucht habe, noch das Beste für dich rauszuholen, wie das aussah, hat er dann in den Akten gesehen, dann wäre es für dich noch schlimmer gekommen. Also versuch zu rechtfertigen, keine kritische Sicht und auch keine Entschuldigung. Auch das wäre ja möglich, dass man sagt, ich habe diese große Scheiße gemacht. Aber es tut mir leid. Und ich kann erst jetzt, es gibt ehrliche Bekundungen von ehemaligen inoffiziellen Mitarbeitern von Offizieren, aber die findet man relativ selten. Man findet eher die Erbauungsliteratur, wo man nachlesen kann, jetzt wie gesagt in den verschiedenen Buchhandlungen ja auch erhältlich, wie die Stasi-Leute das eben auch nach 1989 sehen und das läuft zum Großteil auf eine Rechtfertigung ihrer eigenen Arbeit hinaus.
Für mich hört sich das so an, als würden Sie, als wäre es Ihre Lebensaufgabe, gegen das Vergessen zu kämpfen. Stimmt das? Stimmt der Eindruck?
Der Eindruck stimmt. Das kann man vielleicht so sagen. Ich bin ja nicht ohne Grund. Wo ich hier war, habe ich zu meiner Frau damals gesagt, also es sind 70 Jahre jetzt Volksaufstand in der DDR. Ich wusste, dass ARD da was machen wollte und dass die auch mit mir ein Interview machen wollten dazu und dann auch hier nach Aschach kam. Aber ich habe mir gesagt, mal gucken, was in der Amberger Zeitung steht vom damals von 1953 und siehe da, klar, Amberger Zeitung hat am 18. groß berichtet über sowjetische Panzer in Berlin am 17. Juni und hat da auch Statements abgegeben, der Politiker und alles berichtet und sehr neutral berichtet, muss man dazu sagen. Also nicht wie das in den DDR-Überlieferungen oftmals dargestellt wurde, mit Hetzreden und mit Aufrufen und alles eine neutrale, teilweise ja sehr zurückhaltende Berichterstattung, um dann nicht die Konflikte noch weiter wahrscheinlich durch so eine Berichterstattung anzuheizen. Und da habe ich mir gesagt, also ist, wenn da am 18. sowas berichtet wurde, vielleicht kann man ja auch hier in Bayern, wir haben ja viele, viele ehemalige Häftlinge, die zu den Häftlingstreffen kommen, aus Wunsiedel oder sonst woher, hier in Bayern oder aus anderen Regionen, dass man vielleicht auch daran erinnert. Und dann bin ich noch zufälligerweise auf Akten gestoßen im Staatsarchiv, wo man im Herbst 1953 Flüchtlingsbauten tatsächlich errichtete. Und ich habe nur die Anfrage gestellt, ob es da irgendwelche Unterlagen gibt im Zusammenhang mit diesen Ereignissen. Und da kam die Auskunft Flüchtlingsbauten. Und das habe ich mir auch angesehen, Martinshöhe in Geilo, und weiß durch eine Frau, die ich dort gesprochen habe, die heute noch dort lebt, dass nach dem Krieg viele Flüchtlinge aus Ostpreußen, aus Sudetenland und ankamen und dort untergekommen sind, vorübergehend und dann weiter verteilt in andere Bundesländer oder woanders hingezogen sind. Sie ist mit ihrem Mann dann da geblieben, aber er kam eben aus dem Sudetenland 1948. Und ich habe ja 53 gesucht, weil im Herbst 53 zwei Bauten neu errichtet wurden für die Ostzonenflüchtlinge. Und da war der Bezug zum 17. Juni, wo ja die Fluchtwelle angestiegen ist, ja ganz offensichtlich. Und gibt keinen Zeitzeugen mehr. Also die Menschen, die dort wohnen heute in Geilo, das sind Menschen, die nichts mit dem 17. Juni zu tun haben, denke ich mir mal. Und aber es ist eben hochgradig interessant, dieser Bezug. Und mein Anliegen war es eben, oder ist es, an diese Ereignisse zu erinnern. Ich weiß, zum 70. wird es wieder in Berlin zentrale Gedenkveranstaltungen, sicherlich im Osten mehr als dann im Westen, unabhängig von Berlin, auch in Halle, große Veranstaltungen geben. Und es war mal Tag der Deutschen Einheit. Und ich finde, es sollte auch westlicherseits, weil es eine gemeinsame deutsche Geschichte letztendlich ist, eben nichts vergessen werden.
Ich habe selten so wenig Fragen gestellt wie in dieser Podcast-Folge, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich bin an Ihren Lippen gehangen. Sehr interessant und eindrucksvoll, was Sie da alles erzählt haben. Und man merkt, das ist einfach schon Ihre Lebensaufgabe. Ich sage einfach nur danke für dieses sehr interessante Gespräch.
Sehr gerne. Ja.